Deutschlandfunk Kultur Weltzeit
mit Katja Bigalke. Herzlich willkommen. Die zunehmende Verschmutzung der Umwelt durch Plastikmüll ist ein Problem, das weltweit Sorgen bereitet. Schon heute schwimmen in jedem Quadratkilometer Meer hunderttausende Plastikteile herum, die für Seevögel, Quallen und Fische häufig den Tod bedeuten. Um hier eine Kehrtwende einzuleiten, geht es gar nicht anders, als die Produktion und Nutzung von Plastikprodukten drastisch einzuschränken. Und das fängt an bei den Tüten. In der EU strebt die Kommission so bis 2025 die Reduzierung von Plastiktüten auf nur noch 40 Stück pro Einwohner im Jahr an. Einige afrikanische Länder sind schon einen Schritt weiter und haben die Produktion und Benutzung von Plastiktüten gesetzlich verboten. Ruanda, ein Land, das inzwischen sogar eine eigene Plastikpolizei hat, gilt seit 2004 als Vorreiter in der Sache. Etliche Länder folgten dem Beispiel, darunter Marokko, Mauretanien oder Tansania. Und seit letztem Jahr hat auch Kenia den Tüten offiziell den Kampf angesagt. Wie sich das auswirkt, hat sich Linda Staude ein halbes Jahr nach Inkrafttreten des Verbots angeschaut.
Meterhohe Wellen brandten an den langen, schneeweißen Strand von Watamu. Palmen säumen die vielen kleinen Buchten mit ihren schicken Hotels und bunten Gärten. Ein Paradies für Touristen. Aber der Postkartenanblick an der Küste Kenias hat ein paar hässliche Schönheitsflecke. Zerfetzte Plastiktüten liegen halb begraben im Sand. Dazwischen plattgedrückte Wasserflaschen und immer wieder ausgebleichte Plastiklatschen.
Davon gibt es jede Menge. Wir sammeln den Müll jeden Morgen ein. Und unser Lager ist voll. Das meiste ist Plastik und Flipflops.
Plastik is mostly what we get and Flipflops.
Klagt Hotelmanager Alex Kilonzo. Kenia versinkt im Plastikmüll. Geschätzt 50 Millionen PET-Flaschen werden jedes Jahr weggeschmissen. Unzählige Milchtüten, Verpackungen und 24 Millionen Plastiktüten jeden Tag. Zumindest mit den Tüten ist seit Ende August letzten Jahres Schluss. Herstellung und Benutzung sind seither streng verboten. Damit hat die Regierung den Kampf gegen die Plastikflut aufgenommen, der bislang allein privaten Initiativen überlassen geblieben war. Hunderte Freiwillige schwärmen über den Strand von Watamu. Jeder trägt einen riesigen Sack und stopft das angeschwemmte Treibgut aus Plastik hinein.
Der Müll, vor allem die Tüten, schadet unseren Fischen. Besonders die Meeresschildkröten und große Fische fressen sie und können daran sterben. Deshalb säubern wir die Strände.
So Mathilda Matthias von der Watamu Marine Association. Aber solche Aktionen helfen nur kurzfristig. Mit dem Plastiktütenverbot will die Regierung jetzt die Ursache des Müllproblems bekämpfen.
We see a situation where there is proliferation of the flimsy ones.
Gerade die dünnen Tüten verbreiten sich rasant. Von denen brauchen Verkäufer, die etwas für sie einpacken, zwei oder sogar drei, damit sie halten. Wir versinken in ihnen und es gibt keine andere Möglichkeit, als sie alle zu verbieten.
Erklärte Geoffrey Wahungu, der Chef der Umweltschutzbehörde NEMA, kurz vor Inkrafttreten des Verbots. Werbung für das neue Gesetz war dringend nötig, denn einfach war seine Durchsetzung nicht. Angeline schneidet Sukuma Wiki an ihrem Marktstand in Kangemi, einem der vielen Slums in Nairobi. Das Blattgemüse ist beliebt in Kenia und bringt der Händlerin das meiste Geld. Die küchenfertigen Blätter hat Angeline früher immer sorgfältig in eine dünne, schwarze Plastiktüte gepackt. Aber das ist jetzt vorbei.
Wir schneiden das Gemüse für unsere Kunden. Es ist nass. Womit soll ich es jetzt verpacken? Wenn ich nicht mehr schneiden kann, womit soll ich mein Geld verdienen? Das Tütenverbot schadet mir sehr.
Solche Argumente hatten das Aus für die Polyethylentüten in den vergangenen Jahren schon zweimal gestoppt. Auch die Hersteller haben sich bis zur letzten Minute heftig gegen den dritten Anlauf gewehrt. Denn der größte Teil der Tüten wird in Kenia selbst produziert.
Ein Verbot ist nicht der richtige Weg. Besser wäre eine nachhaltige Müllentsorgung und das Umweltbewusstsein der Bevölkerung zu entwickeln. Denn ihr Verhalten ist der Grund für den Plastikmüll im ganzen Land, nicht die Herstellung.
So Phyllis Wakiaga vom Industrieverband. Das Umweltbewusstsein ist bei den meisten Kenianern tatsächlich noch nicht besonders gut entwickelt, sagt auch Sam Barrett von der Umweltorganisation der Vereinten Nationen, UNEP.
Wenn Sie in Nairobi hinter einem Minibus herfahren, dann sehen Sie eine Plastikflasche herausfliegen. Das passiert regelmäßig. Da ist noch eine Menge Aufklärungsarbeit zu leisten, zum Beispiel in den Schulen, damit die Leute wirklich darüber nachdenken, was passiert, wenn sie etwas wegschmeißen.
Musik plärrt aus dem Lautsprecher eines der winzigen Läden in Kibera, Nairobis größtem Slum. Kunden inspizieren die ansprechend platzierten Waren der Händler. Secondhand-Kleider, Lebensmittel, Telefonkarten, Haushaltswaren. Hinter den Bretterbuden in den engen, verwinkelten und staubigen Gassen verrotten stinkende Essensabfälle in der Sonne. Unter Massen von Verpackungsmüll lauern Tretminen aus menschlichem Kot. Dazwischen liegen jede Menge Plastiktüten, auch 6 Monate nach ihrem Verbot noch.
Die Tüten sind eine Bedrohung geworden. Sie fliegen überall herum, verstopfen die Gräben und blockieren das Abwassersystem. Und das ist sehr gefährlich.
Klagt Caroline, die in einer der Hütten aus Lehm und Wellblech lebt. Die kleinen Händler auf den Märkten und in den Slums haben die meisten Plastiktüten unter die Leute gebracht, als Service für ihre Kunden, erklärt Obstverkäuferin Benina.
We normally pack everything.
Wir haben normalerweise alles, jede Frucht in eine Plastiktüte gepackt.
Und einmal in die Gegend geschmissen, bleiben die praktischen Tragetaschen für lange Zeit eine Bedrohung, weil sie nicht verrotten, so Sam Barrett von der UNEP.
Die Hinterlassenschaft eines Gegenstandes, den Sie 5 Minuten lang benutzen, kann 500 Jahre überdauern. Plastik ist überall im Ökosystem Kenias. Deshalb haben sie das Verbot letztes Jahr erlassen. Das war ein fantastischer Moment für das Land.
Ein erster Schritt, der große Schlagzeilen gemacht und eine heftige Debatte ausgelöst hat. Mit der Folge, dass sich viele Kenianer jetzt mit den Müllbergen beschäftigen. Der Boom der Plastiktüten ist ein relativ junges Phänomen.
Sie sind einfach zu etwas Bequemem geworden. Früher haben wir immer unsere traditionellen Taschen benutzt. Und alles sah gut aus. Wir haben ein sehr sauberes Leben geführt. Den Dreck überall gab es nicht. Den haben wir erst jetzt, seit das Plastik da ist.
Seit 15 oder 20 Jahren erinnert sich Wamboy. Der alte Mann trägt stolz seine schon etwas abgewetzte Einkaufstasche aus buntem Bast. Plastiktüten braucht er nicht, sagt er und fügt etwas neidisch hinzu.
Ich bin in Ruanda gewesen, in Kigali. Da ist es wunderschön. Ich habe nie eine sauberere Stadt gesehen. Eine der besten, die ich je besucht habe. Ich wünschte, Kenia könnte genauso sein.
Ruanda hat die Plastiktüten bereits vor rund 10 Jahren verboten und setzt das Gesetz seitdem auch rigoros durch. Ganz so wunderschöne Nation, wie sie der kenianische Musiker Mani besingt, ist sein Heimatland längst nicht mehr. Kenia würde den umweltpolitischen Vorsprung Ruandas gerne wieder wettmachen. NEMA-Chef Geoffrey Wahungu.
Wir sehen schlecht aus gegenüber unseren Nachbarn in der Region, die diesen mutigen Schritt bereits getan haben. Wir diskutieren schon seit 2007 über ein Plastiktütenverbot und haben 2x versucht, ein solches Gesetz zu erlassen.
Beim dritten Anlauf hat die Regierung kurzen Prozess gemacht. Die Kenianer hatten gerade mal 6 Monate für die Umstellung auf ein Leben ohne Tüten. Für ihre Hersteller viel zu kurz, klagt Samuel Matonda vom Industrieverband KAM.
When it comes to the economic point of view,
aus wirtschaftlicher Sicht war das einfach nicht machbar, denn die Hersteller hatten bereits Rohmaterial eingekauft, das plötzlich wertlos war. Sie hatten Lieferverträge abgeschlossen und mussten Vertragsstrafen zahlen. Das hatte massive negative Folgen für die kenianische Wirtschaft.
Wie stark die kenianische Wirtschaft gelitten hat, ist derzeit noch unklar. Sam Barrett von der UNEP räumt ein, dass die Umsetzung des Tütenverbots nicht optimal gelaufen ist, aber
es gab keine andere funktionierende Maßnahme, die man hätte ergreifen können, außer einem Verbot. Das war das einzig Richtige, das man machen konnte.
Und die Kenianer beginnen langsam, sich mit der neuen, tütenlosen Zeit anzufreunden. Selbst die skeptischen Händler auf den Märkten. Fischmarkt im Westen des Landes, nicht weit von den Ufern des Viktoriasees. Margaret O'Koth verpackt Omena in küchenfertige Portionen. Die beliebten winzigen Trockenfische schaufelt sie in gefaltete Päckchen aus Zeitungspapier.
Die Zeitungen müssen wir kaufen. Das Kilo kostet 50 Schilling.
Das sind knapp 40 Cent. Der Preis für das Altpapier ist gestiegen, seit es als Alternative für die Plastiktüten herhalten muss. Aber ihr Verbot ist trotzdem eine gute Sache, sagt Diana Kafer vom Stand nebenan.
Jetzt sieht es hier sehr nett aus. Die Plastiktüten haben unsere ganze Umgebung zerstört. Hier hinter mir ist ein Graben. Wenn die Leute die benutzten Tüten weggeschmissen haben, hat der Wind sie da reingeweht. Früher konnten sie hier gar nicht lang spazieren, wie sie es heute tun können.
Die meisten ihrer Kunden bringen neuerdings ihre eigenen Einkaufstaschen mit, sagt die Gemüsehändlerin. Die offiziell empfohlene Alternative zu den Plastiktüten ist zwar auch aus Plastik, aber dicker, gewebt und damit stabiler. Samuel Matonda vom Industrieverband hält dagegen nicht viel von alternativen Plastiktaschen.
We are moving from one problem to a bigger problem.
Wir bewegen uns von einem Problem zu einem größeren. Denn diese gewebten Plastiktaschen kann man nicht recyceln. Wenn Sie die nach 5 Jahren wegschmeißen, werden sie viel schlimmer sein als die bisherigen Tüten.
Die Supermärkte verwenden jetzt Plastiknetze statt der Tüten für Obst und Gemüse. Die Metzgereien verpacken ihr Fleisch in durchsichtige Boxen aus Hartplastik, die ebenfalls nach einmaligem Gebrauch im Abfall landen. Viel kleiner sind die Müllberge mit dem Tütenverbot also nicht geworden. Keine Umweltverschmutzung mehr. Trash is Cash. Müll ist Bargeld. So die Hip-Hop-Version des Anti-Abfall-Protests in Kenia. Wohin mit dem Plastikschrott? Die Frage bleibt auch nach dem Tütenverbot aktuell. In einem Land, in dem es keine Mülltrennung gibt und in dem Müllsammler die Wertstoffe mühsam von Hand auflesen, um sie dann an Recyclingunternehmen zu verkaufen. Kenias Plastikhersteller verwenden gerne billigeres Recyclingmaterial und haben sich mittlerweile auch mit dem verhassten Plastiktütenverbot abgefunden, mit einigen Einschränkungen. Samuel Matonda vom Industrieverband.
Es ist ein Plus für unser Land, dass unsere Umwelt damit besser und sauberer wird. Nicht, weil der Plastikverbrauch wirklich zurückgegangen wäre, sondern weil die Leute sensibler geworden sind, wie sie sich verhalten sollen, um unsere Umwelt sauberer zu halten.
In cleaning our environment. Groß angelegte Aufklärungskampagnen sollen dazu beitragen, auch die letzten unverbesserlichen Tütenfans zu überzeugen. Aber auch wenn die letzten Polyethylentüten aus Kenia verschwunden sind, ist das erst der Anfang. Sam Barrett von der UNEP.
We also need to see moves now on plastic bottles with PET.
Wir müssen jetzt auch gegen Plastikflaschen aus PET vorgehen. Positiv ist, dass die Industrie anfängt zu verstehen, dass sie dafür verantwortlich ist. Das ist nicht Anti-Plastik, sondern Anti-Plastik-Müll.
Ein gut entwickeltes Umweltbewusstsein, mehr Recycling, eine funktionierende Müllabfuhr, vielleicht sogar Mülltrennung und ein Pfandsystem für leere Flaschen. Kenia hat noch einen weiten Weg vor sich im Kampf gegen den Plastikmüll. Aber all das hat auch in den sogenannten entwickelten Ländern wie Deutschland Jahrzehnte in Anspruch genommen. Und auch dort ist der Kampf längst noch nicht gewonnen.
Und dass das nicht so schnell geht, ist auch kein Wunder angesichts der drastischen Steigerung der Plastikproduktion von 1,5 Millionen Tonnen Plastik pro Jahr seit den 1950er Jahren auf heute fast 300 Millionen Tonnen. Bisher lief es so, 56% aller weltweiten Kunststoffabfälle landeten in China. Allein aus Deutschland gingen im Jahr 2016 etwa 750.000 Tonnen Plastikmüll dorthin. Aber damit ist seit dem 1. Januar Schluss. Insgesamt 24 verschiedene Recyclingmaterialien dürfen seitdem nicht mehr in das Land exportiert werden, darunter unsortierter Plastikabfall, Elektroschrott und Altpapier. Und ab März werden die Richtlinien noch mal weiter verschärft. Dann ist auch der Export von vorsortierten Kunststoffabfällen nach China nicht mehr erlaubt. Langfristiges Ziel ist der Aufbau einer eigenen Kreislaufwirtschaft. Welche Weichen da in der Volksrepublik gerade neu gestellt werden, das habe ich mit Axel Dorloff, unserem Korrespondenten in Peking, besprochen. Und meine erste Frage an ihn war, was denn bislang mit diesen Unmengen an Plastikmüll vor Ort passiert?
Ja, China gilt ja unbestritten als Plastikmüll-Weltmeister. Die Volksrepublik produziert in absoluten Zahlen am meisten Plastikmüll weltweit, importiert dann noch dazu noch sehr viel. Viel davon wird verbrannt und eingeschmolzen, aber der Anteil des Plastikmülls, der unsachgemäß entsorgt wird, der ist in China sehr groß. Es gibt eine Studie der amerikanischen Universität in Georgia, die sagt, 3/4 des Plastikmülls in China wird nicht sachgemäß entsorgt. Viel davon landet zum Beispiel auch im Ostchinesischen und im Südchinesischen Meer. China hat ja Tausende Kilometer Küste und besonders das Südchinesische Meer gilt als extrem belastet, weil in dieser Region auch Indonesien und die Philippinen liegen als führende Plastikmüllverursacher. Und China hat bislang immer noch große Mengen Müll importiert. Sie haben es gesagt, aus anderen Ländern, auch aus Deutschland. Damit ist jetzt offiziell Schluss, vor allem weil der importierte Müll oft sehr schlecht getrennt und vergiftet war. Und Umweltexperten in China, die begrüßen die neuen Regelungen. Ma Jun, der ist hier in Peking Direktor am Umweltinstitut IPI.
Wenn der importierte Müll toxisch verunreinigt ist, schadet das sofort der Umwelt. Außerdem macht es den Recyclingprozess noch komplizierter. Die Verschmutzungsprobleme, die China sowieso schon hat, haben sich durch die Einfuhr von Müll aus dem Ausland noch verschlimmert. Darum braucht es diesen Importstopp zum Schutz der Umwelt und der Gesundheit unserer eigenen Bevölkerung.
Ja, soweit der chinesische Umweltexperte Ma Jun. Also die Schäden an der Umwelt, auch deshalb der chinesische Importstopp von Müll.
Das Importverbot, das betrifft ja nicht nur Plastik, sondern auch Elektroschrott, der ja wahrscheinlich für die Gewinnung von Rohstoffen ein bisschen interessanter noch war für die Volksrepublik. Wie stellt sich denn die Situation hier dar?
Ja, in der Tat. China hat aus dem Elektroschrott bislang Rohstoffe extrahiert und recycelt. Kupfer, Eisen oder auch andere Metalle. Diese Rohstoffe wurden dann für neue Produkte genutzt und wieder exportiert. Und dieser Kreislauf war in den letzten Jahrzehnten extrem wichtig für Chinas wirtschaftliche Entwicklung. Nur ein Beispiel. Mehr als die Hälfte von Chinas Kupfer ist recycelter Kupfer. Und der ist natürlich unterm Strich viel billiger. Und dieser Kreislauf hat es gerade kleinen chinesischen Unternehmen möglich gemacht, günstig an Rohmaterialien zu kommen. Und der chinesische Umweltexperte Ma Jun gibt schon zu, dass es durch diesen neuen Importstopp zumindest kurzfristig auch zu Problemen kommen kann.
China hat dadurch dringend benötigte Materialien erhalten, aber gleichzeitig ist auch der ganze giftige Müll in unser Land gelangt. Der Importstopp wird die Menge an belastendem Müll in China schon bald reduzieren. Das ist gut für die Umwelt und dringend notwendig. Er wird aber auch zu einem Mangel an Rohstoffen wie Papier und Plastik führen.
Also die Frage ist perspektivisch schon, wenn China jetzt keinen Müll mehr hinzukauft, ob und wie weit es künftig zu Engpässen bei bestimmten Rohstoffen kommen kann, beziehungsweise ob Rohstoffe in der Folge dann teurer werden.
Können Sie das denn mal beziffern? Also wenn wir jetzt mal auf den Plastikmüll und auf den Elektroschrott und vielleicht auch auf das Papier schauen, welche Mengen fallen denn da an, welche Mengen werden benötigt? Wie sieht das aus?
Ja, auf jeden Fall kann man sagen, dass mit der rasanten wirtschaftlichen Entwicklung in China auch die Abfallberge in den letzten Jahrzehnten rasant gewachsen sind. Nach offiziellen Angaben hat die Volksrepublik im vergangenen Jahr rund 200 Millionen Tonnen Hausmüll produziert und weitere 3,3 Milliarden Tonnen Industrieabfälle. Das ist rund 10-mal so viel als vor 10 Jahren. China hat auch deshalb so riesige Mengen an Plastikmüll, weil es im Alltag bei den Verpackungsgewohnheiten noch überhaupt kein Umdenken gegeben hat. Wirklich alles wird in China in Plastik verpackt. Jedes Gemüse, jedes Obst. Oft haben sogar einzelne Erdbeeren oder einzelne Äpfel in der Obstauslage eine Plastikverpackung. An Straßenküchen ist oft Plastik über den Suppenteller gezogen, weil man die Teller dann nicht abwaschen muss, sondern nur die Folie auswechselt. In Restaurants bekommen wir in China oft das Geschirr in Plastik eingepackt und müssen es dann zunächst auspacken. Der Grund ist, dass das dreckige Geschirr der Restaurants zum Abwaschen abgeholt wird und dann in diesem Plastik verpackt wieder ankommt. Und noch ein anderes Beispiel, die warme Sojamilch am Frühstücksstand an der Straße bekommt man in China in einem Plastikbecher gereicht, der sich wiederum in einer schmalen Plastiktüte für Becher befindet. Also China ist noch lange kein Land, in dem die Menschen zum Einkaufen schon mal einen Rucksack oder einen Jutebeutel mitnehmen, um Müll zu vermeiden. Plastiktüten sind noch fast immer kostenlos und überall zu haben.
Aber wie sieht es denn heute mit dem Recycling aus? Also was wird getrennt, wer trennt, wo findet Recycling statt und wo nicht?
Ja, es gibt in China noch immer keine wirklich funktionierende Mülltrennung. Also ein Großteil des Hausmülls in China wird bislang nicht sortiert. Vieles kommt in die gleiche Tonne, auch bei uns hier vorm Haus. Private Müllsammler picken sich dann die Wertstoffe wie Plastik, Pappe oder Elektroschrott heraus und verkaufen es an Recyclinghöfe. Billige Arbeiter übernehmen also das Sammeln und Sortieren. China hat eine Müllrecyclingsindustrie, die im Prinzip nur durch diese vielen Müllsammler funktioniert. Also ganze Siedlungen leben vom Geschäft mit dem Müll. Sie liegen oft am Rande der Großstädte, auch bei uns hier in Peking. Experten schätzen, dass es in China etwa 10 Millionen Menschen gibt, die als solche Müllsammler arbeiten. Das sind in der Regel Wanderarbeiter, die mit ihren Lastenfahrrädern Plastik, Elektroschrott und Pappe einsammeln und diese Dinge dann an die Recyclingindustrie verkaufen. China konnte bislang so preisgünstig recyceln, auch weil sämtliche Arbeits- und Umweltstandards ignoriert wurden.
Und es basiert auf einem komplett informellen System eigentlich.
Ein komplett informelles System. Das sind natürlich Leute, die nirgends gemeldet sind, die jetzt auch keine Sozialversicherung irgendwo einzahlen, sondern die sozusagen als kleine, unabhängige Selbstständige für ganz wenig Geld diesen Müll sortieren, sammeln und dann verkaufen.
Wir haben eben in einem Beitrag aus Kenia gehört, dass dort seit einem halben Jahr ein Plastiktütenverbot existiert, was so langsam auch Früchte trägt. In China hat man den Import immerhin von Plastik und auch Elektroschrott eingestellt. Aber wie sieht es denn um die Vision Chinas aus? Alleine mit Recyclinganlagen wird man dieses Problem ja nicht bewältigen können. Man muss ja auch eine Art Umdenken fördern. Wird das in China auch unterstützt? Gibt es da eine Vision?
Ja, das ist zumindest ein mittelfristiges Ziel. Also Anfang März werden ja jetzt erstmal die Beschränkungen der Müllimporte noch auf andere Müllarten ausgeweitet. Laut aktuellem 5-Jahres-Plan der chinesischen Regierung steckt China allein in den kommenden Jahren viele Milliarden Euro in den Bau von neuen Müllverbrennungsanlagen. Weil Chinas Abfallwirtschaft kaum hinterherkommt, um den eigenen Müll zu verbrennen oder zu recyceln. Und vor allem auch der Recyclingprozess innerhalb Chinas soll verbessert werden. Die Frage wird dann sein, und das finde ich in der Tat am interessantesten, ob sie es schaffen, ein gesellschaftliches Bewusstsein für Müllvermeidung zu entwickeln. Diese ganzen Diskussionen, dass Plastiktüten was kosten oder sogar verboten sind, da ist China noch längst nicht so weit. Aber sie wissen natürlich auch, um dieses Müllproblem anzugehen, müssen sie dahin.
Weiter zu beobachten, also sagt unser China-Korrespondent Axel Dorloff. Und damit endet diese Weltzeit, die Sie als Sendung im Übrigen auch als Podcast abonnieren können, zum Beispiel in unserer DLF-Audiothek. Ich bin Katja Bigalke.